Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen zu einem AMR Extra mit mir, Thilo Mischke und Steffi Henschke, der Zeitjournalistin, die gerade in Tel Aviv ist. Dieses Gespräch ist unter besonderen Umständen aufgenommen worden, in einer, jetzt sagen wir es mal so, großen Unruhe. Der Redaktionsschluss für dieses Gespräch ist Samstag, der 28. Februar, 19.09 Uhr. Während dieses Gesprächs gibt es eine Unterbrechung, weil Steffi Henschke in den Bunker rennen muss. Die Tonqualität ist nicht wie gewohnt, aber ich bitte das zu entschuldigen. Außerdem, worauf ich noch hinweisen möchte, auf Patreon gibt es Einordnungen mit Martin Lautwein und das war's. Hallo Steffi.
Hallo
Tilo. Ich stell dich kurz vor, damit der Schnitt ganz kurz ist, weil die Folge geht auch gleich später online, damit der Redakteur nicht so viel arbeiten muss. Stell dich einfach vor. Ich spreche jetzt mit Steffi Henschke. Sie ist Journalistin, arbeitet unter anderem auch für die Zeit aus Israel heraus, lebt in Tel Aviv und war in diesem Podcast schon häufiger Gesprächspartnerin, wenn mal wieder Krieg ist und aber auch zu allen anderen Themen, die im Nahen Osten von großer Bedeutsamkeit sind. Jetzt spreche ich mit ihr über die Situation in Tel Aviv, Israel, wie es jetzt ist, nachdem dieser Krieg ausgebrochen ist, der ja seit Wochen sich eigentlich angebahnt hat. Und erste Frage an dich ist, wie geht Tel Aviv, wie gehen die Israelis, wie gehst du damit um, dass man sich ja fast schon daran gewöhnt hat, dass Raketen aus dem Iran und dem Jemen auf Israel und Tel Aviv geschossen werden?
Ja, hallo Tilo, auch gut, dass du so schnell redest, weil wir müssen uns vermutlich beeilen. Heute haben wir tatsächlich den ganzen Tag das erste Mal fast ausschließlich im Luftschutzbunker verbracht. Israel geht damit um, dass man zum einen darauf aufbauen kann, dass es eben schon vorherige Kriegserfahrungen gibt. Also der Iran hat ja das erste Mal Israel angegriffen im April 2024. Damals waren alle wahnsinnig nervös, was passieren würde. Man hat sich irgendwelche extremen Szenarien überlegt. Man hat gedacht, okay, wenn wirklich das losgeht, dann gab es irgendwelche Experten oder Bekannte, die vielleicht bei irgendeinem Geheimdienst arbeiten, die sagen, wenn es wirklich losgeht, müsst ihr in den Untergrundbunker, also nicht nur in die Schutzräume, die die Wohnungen, die meisten neuen Wohnungen hier verpflichtend haben in Israel, sondern du musst wirklich unter die Erde, du musst eine Notfalltasche packen, du musst ein bisschen Wasser haben, du musst eine Powerbank haben. Und das war dann diese Nacht, 13. April, glaube ich, 2024, als das losging und laut offiziellen Angaben wurden 99% der Raketen außerhalb von Israel abgefangen. Das Ende vom Lied war, dass viele Leute in der Nacht durchschlafen konnten, weil es innerhalb von Israel gar keinen Alarm gab. Und dann gab es den zweiten, es gab dann ja eine israelische Vergeltung darauf und dann gab es nochmal einen iranischen Angriff im November. Der war dann schon so ein bisschen bedrohlicher. Hörst du mich eigentlich gut? Siehst du mich gut?
Ich höre dich sehr gut. Ich sehe dich gut. Wenn du Lust hast, kannst du auch die Kamera ausmachen, weil wir es ohne Video verwenden. Dann haben wir ein bisschen mehr Datenrate und dann...
Ah ja, perfekt. Geht besser, ja. Genau, und dann war die Nacht, dieser Novemberangriff, da war ich nicht da, da war ich in den USA, deswegen kann ich dir nicht sagen, wie die Menschen hier reagiert haben. Aber dann gab es eben den israelischen Angriff letztes Jahr im Juni, der dann den 12-Tage-Krieg ausgelöst hat. Und der war natürlich sehr einschneidend. Und da haben die Leute zum Beispiel auch verstanden, so, ich muss gleich wieder weg, es tut mir leid, ich muss wieder runter. Tilo.
Kannst du mich? Okay. Ich höre dich. Kannst du dranbleiben und wir folgen dir oder musst du auflegen und. Beeil dich.
Kannst
dir jetzt einfach
du, aber
zu.
Ich muss mich beeilen. Bleib ruhig dran. Ja, bleib ruhig dran. Ich bitte meinen Hund, aber ich muss noch die Tür abschließen. Mein Hund ist immer am besten vorbereitet. Komm, mein Schatz, komm. Jetzt rennen wir die Treppe runter. Wir wohnen im zweiten Stock in einem osmanischen Altbau. Das ist ein bisschen wie so ein Berliner Altbau. Das heißt, jeder Stockwerk ist sehr hoch. Kommst du? So.
Es ist.
Das ist immer so ein Voralarm, der losgeht und der dir sagt, dass es gleich einen Angriff geben wird oder geben könnte. Warte bitte, lass dich bitte mal anleihen. So, jetzt gehen wir aus dem Haus. Jetzt gehen wir zum nächstgelegenen kommunalen Luftschutzbunker und dann wieder relativ viele Leute auf der Straße.
Wie ist denn die Stimmung? Wie ist denn hier, was siehst du jetzt? Sind da Leute, die mit dir
laufen?
Rennen?
Hi, wie geht's? Genau, es wohnen auch sehr viele Deutsche in Jaffa. Das heißt, immer wenn man hier, wenn ich hier das Haus verlasse oder wenn ich irgendwo hingehe, treffe ich auch Menschen, die uns jetzt zuhören können, die uns verstehen. Akku, lass es bitte. Weil ja Jaffa ist ja sehr muslimisch und arabisch und ist irgendwie so ein guter Ort, wenn man vielleicht nicht so, also es ist ein guter Ort für Expats und für ein Gefühl, ja, von, auch wie so eine kleine Bubble manchmal, in der man sich einreden kann, alles ist gut. Und dann gehen wir jetzt alle ganz coexistence-like, freundlich in den und friedlich in den kommunalen
Luftbunker. Wie viele Leute rennen hier geordnet und gesittet? Ich kann mir das gar nicht vorstellen gerade.
Geordnet und gesittet. Nö, ganz ruhig, nichts.
Die Normalität, mit der du gerade agierst und da die restlichen Bürgerinnen und Bürger von Tel Aviv reagieren, ist das einfach diese Gewöhnung an den Krieg?
Ja. Aber es ist natürlich auch klar, dass es irgendwie heute so schlimm ist, wie es noch nie war. Dass ich heute maximal eine halbe Stunde insgesamt zu Hause war.
Was kommt denn durch?
Und sonst
also
nur
kriegt ihr was? Also gibt es schon Ziel? Wenig.
Wenig. Wir kriegen wenig mit. Ich habe zum Beispiel, also auch weil ich teilweise nur schleppendes Internet habe, es hat also auch wirklich technische Gründe, aber ich habe wenig Informationen, wie viele Raketen zum Beispiel der Iran geschossen hat auf Israel. Und es gibt auch eine sehr starke Militärzensur, die ist heute nochmal erinnert worden. Das heißt, viele Sachen werden auch einfach vielleicht nicht herausgegeben oder wir wissen es nicht. Aber ich finde, diesbezüglich unterscheidet sich das schon mal, dass es eigentlich ist im Prinzip, seit das heute Morgen losgegangen ist, ist Action, Action, Action. So, es geht, passiert einfach noch.
Hast du das Gefühl, Israel und die USA haben sich übernommen?
Das kann ich dir überhaupt nicht sagen. Ich kann dir nur sagen, dass ich, dass es ja dieses Szenario gab, es würde nur so einen kleinen Angriff geben, so einen symbolischen Angriff und der Iran würde symbolisch reagieren. Und das ist auf jeden Fall ja gerade nicht das Szenario. Es ist ja schon, im Moment sieht es ja eher nach dem maximalen Szenario aus. Also versuchen wirklich das Regime in die Knie zu zwingen und das Regime reagiert so, wie gewisse Experten gewarnt haben, nämlich wirklich mit einem absoluten Existenzkampf. Also wenn wir jetzt Berichte sehen, und ich kann sie wirklich nicht bestätigen, das muss ich bloß entschuldigen, aber ich sehe jetzt auch nur das über Live-Ticker teilweise, wo in den Emiraten irgendwo ballistische Raketen eventuell runtergekommen sind bei dem Versuch, irgendwelche US-Basen anzugreifen, dann ist es ja wirklich ein Um-sich-Schlagen des Regimes, ne? Im
Iran, Dubai wurden,
sozusagen, ja. Im Existenzkampf. Und das hat er auch bei uns bei der Zeit berichtet.
Was sprechen die im Bunker? Genau. Wird das jetzt so gesagt, so endlich jetzt ein für alle Mal Schluss oder können die Israelis eigentlich nicht mehr?
Nee, die Israelis sind, glaube ich, eher so, wir wussten ja, dass es passieren könnte, die ganze Zeit. Und man ist ein bisschen so, okay, jetzt geht's wenigstens los. Aber was genau losgeht, wissen wir alle noch nicht. Und da merkt man, glaube ich, schon so die Mischung aus Routine und Fähigkeit, sich in einer neuen Situation sehr schnell anzupassen. So würde ich das, glaube ich, beschreiben. Also die ersten, jetzt ist ja Abend, es ist jetzt hier auch schon dunkel. Es wird auch gleich so sein, dass eine richtige Sirene nochmal losgeht eventuell. Also bisher war es die App auf dem Telefon, die uns gewarnt hat. Und eventuell geht gleich die richtige Sirene los, weil dann ein Angriff hier erfolgt. Genau, und jetzt ist es halt abends und jetzt ist es so, dass man hört im Bunker die ganze Zeit so ein Surren, weil Leute ihre aufblasbare
Matratze richtig elektrisch aufblasen. Man richtet sich richtig aufpumpen in der Situation ein.
Wie im Camping.
Was hast denn du gelernt über, was sind denn so dieses Bunkerleben 101? Was sind denn so Dinge, die du jetzt schon verinnerlicht hast, die für uns unvorstellbar sind in Deutschland? Also was nimmt man mit in den Bunker zum Beispiel?
Na, aber im ersten Mal muss man seinen Reisepass, seinen Laptop und eine Powerbank mitnehmen. Und dann stellt man fest, dass es auch nett wäre, was zum Sitzen zu haben, weil man sonst auf dem Betonboden sitzt oder auf dem kalten Boden oft sitzt, weil es nie ausreichend Stühle gibt. Genau, ich habe mir dann heute Morgen einfach schnell noch im Laden, der hatte offen, wieder so eine neue aufblasbare Luftmatratze gekauft, Die war nicht so teuer, die gibt's hier überall, weil ich die alte so schnell nicht gefunden hätte. Und dann war erstmal Priorität, diese Luftmatratze wieder aufzupumpen. Dann hat man was Gemütliches zum Sitzen. Dann kauft man nochmal schnell ein Sixpack, 2 Liter Flaschen Wasser, damit man die dann auch hat. Und dann geht's so los mit vielleicht ein paar Kekse kaufen, ein bisschen was zu essen noch holen. Und dann geht's eher darum, wie organisiert man sich in der Zeit, in der man nicht im Bunker ist. Also es zu schaffen, nochmal zu duschen vielleicht, sich umzuziehen, was anzuziehen, was man, mit dem man schnell rennen kann, aber auch gemütlich lange sitzen kann, eventuell auch einschlafen kann und nicht ganz blöd aussieht. Jetzt geht's los. Jetzt muss ich nochmal runter. Jetzt ist gleich der Empfang weg.
Okay, gut, dann.
Aber der kommt gleich wieder, wir stellen nur um. Rekschnia. Rekschnia. Can I just pass for a second? Can you just let me pass? There is his dog, he's very aggressive. Sorry. So.
So, jetzt warten wir mal ganz kurz auf Steffi Henschke, die, und wir hoffen, dass sich die Verbindung gleich wieder herstellt. Aber es ist schon erstaunlich und bedrohlich, wie in welcher Zeit wir eigentlich leben, dass wir so nah an einem Krieg dabei sein können. Eigentlich live jetzt dabei sind, während Steffi einen Ort sucht im Bunker, an dem es Internet gibt. Und sie uns davon erzählen kann, was eigentlich passiert, was mit einem selber passiert, was in diesem Land gerade passiert. Und das ist schon erstaunlich und für den Journalismus irgendwie auch krass, aber genauso bedrohlich, weil wir sind, also wohin entwickelt sich das noch? Wie sehr sind wir eigentlich nah dran? Wie nah können wir das überhaupt aushalten? Und die große Frage, die ich mir jetzt in dem Moment eigentlich gerade stelle, um diese Zeit zu überbrücken, bis Steffi wieder Internet hat, ist eine ganz einfache. Wenn wir das alle miterleben, wenn Krieg kein großes Mysterium ist mehr, das nur durch Kriegsberichterstattende zu uns in die Wohnzimmer gebracht wird, durch Tagesschau und Sternreportage, sondern wir ja im Prinzip live dabei sein können bei all den Grausamkeiten von Myanmar über Israel bis Kolumbien und Venezuela, wenn wir wirklich alle Schritte von Regierungen und Armeen mitbekommen können, frage ich mich, warum wir immer noch nicht als Menschheit es schaffen, uns dagegen aufzulehnen und zu wehren. Warum Krieg immer noch irgendwie als Alltag wahrgenommen wird und als das Normale und Frieden eigentlich eher das Unnormale und das Ungewöhnliche ist. Das ist das, was mich sehr überrascht, dass wir es nicht schaffen, das zu überkommen, obwohl wir sehen, wie Krieg uns Menschen zerstört. Dieses Gespräch wurde unterbrochen durch die fehlende Wi-Fi-Verbindung im Bunker von Steffi Henschke. Die Verbindung geht aber gleich wieder weiter. Sie wird den Bunker verlassen haben und auf einem Hundespielplatz sein. Davon erzählt sie aber gleich. Ich möchte jetzt diese kurze Unterbrechung nutzen, um nochmal auf Patreon hinzuweisen. Das macht uns nämlich diesen Journalismus möglich, diesen unabhängigen Journalismus. Und ich freue mich über alle, die jetzt schon abonniert haben. Und alle 5 und 9 Euro Patreons bekommen das sogenannte AMR Extra mit Martin Lautwein und anderen. Das bedeutet, dass es Einordnungen gibt und wie so eine Art Live-Ticker, den wir ein bisschen zeitversetzt machen. Auch solche Gespräche wie mit Steffi Henschke werden als erstes auf Patreon hochgeladen und dann für alle zur Allgemeinheit zur Verfügung gestellt. Das mag ein bisschen komisch sein, aber der große Vorteil, und das möchte ich hier an dieser Stelle nochmal kurz erklären, von Patreon ist, dass wir keine Werbung machen müssen, dass ich als Journalist keine Werbung einsprechen muss, sondern wir unseren Journalismus einfach weitermachen können, der darauf basiert, dass Menschen, Hörerinnen und Hörer uns unterstützen mit eben 3, 5 oder 9 Euro. Normalerweise mache ich diese Werbung immer so ein bisschen heiterer. Ich finde aber, dass die aktuelle Situation das nicht erlaubt. Danke nochmal an alle, die uns schon unterstützen. Der erste Teil unseres Gesprächs war sehr eindrücklich. Die Aufnahme läuft auch wieder. Du bist jetzt wieder aus dem Bunker raus. Ich habe gleichzeitig versucht, die Zeit zu nutzen, in der du in den Bunker reingerannt bist, über eine Reflexion zu Krieg und Medien. Und die Frage will ich dir eigentlich auch mal schnell stellen. Können wir ein bisschen philosophisch drüber nachdenken. Sag mal, wenn wir als Gesellschaft so nah an Kriegen teilnehmen können, also wir waren jetzt gerade als Hörerinnen und Hörer live dabei, wie du in diesen Bunker gegangen bist. Und wir kriegen ja alle Kriege so mit. Nicht nur den in Israel, nicht nur irgendwie den in der Ukraine. Warum ändern wir eigentlich nichts daran, wenn wir mitbekommen, wie furchtbar Kriege sind?
Also ich glaube ja, man muss wirklich in dem Moment so stark unterscheiden. Wirklich, Krieg ist ja eigentlich gerade im Iran, wo wir nicht mitbekommen, was passiert, wo wir ganz wenig Meldungen kriegen. Was wir hier ja sehen, ist ja eine Art von, also ich habe auch Menschen diese Woche dazu interviewt in der Frage der Vorbereitung, wie bereiten sie sich auf den Krieg vor, die eben auch wirklich gesagt haben, sie waren halt sicher, also auch in dem Krieg im Juni. Ich habe mit jemandem gesprochen, dessen Wohnung angegriffen wurde, dessen Wohnung bombardiert wurde, der seine Wohnung verloren hat in diesen 12 Kriegstagen. Und der eben trotzdem sagt, bevor es diesen Krieg gab, oder früher hat er gedacht, dass wenn der Iran irgendwann mal Israel angreifen sollte, dann wird es in Tel Aviv aussehen wie in Kiew. Und wie es aber tatsächlich war, ist, dass er quasi danach in seine Wohnung nochmal konnte, sich seine Sachen rausholen konnte. In der Nachbarschaft hat ein Café extra für ihn früher aufgemacht, hat ihm einen Kaffee gemacht, weil eben nur so wenige Häuser überhaupt bombardiert wurden. Und er kennt auch niemanden, sagte er, außer sich und seine Nachbarn, die es getroffen hat. Und ihnen ging's halt gut. Sie waren im Luftschutzbunker, sie sind vorgewarnt worden, sie haben ihre Habseligkeiten, ihre Wertsachen in Sicherheit bringen können und sind dann irgendwie aus diesem Bunker raus und haben dann erst gesehen, was für Sachschäden eigentlich entstanden sind. Und es wurden 28 Menschen getötet bei diesen 12 Tagen Krieg in Israel. Aber das ist ja nichts im Vergleich zu den Opfern. Ich glaube, es gibt so Schätzungen, um die 1000 Menschen sind in den 12 Tagen im Iran getötet worden. Und deswegen kann man das, glaube ich, so schlecht vergleichen. Und deswegen finde ich auch schlecht die Frage beantworten, wenn wir das so alles sehen, warum ändern wir es nicht? Weil ich glaube, dass es nicht in dem kausalen Zusammenhang steht. Weißt du? Also ja. Es ist so, genau.
Ich muss dich jetzt ich habe jetzt in unserem Gespräch ein echtes First-World-Problem. Du drehst dich so oft um deine eigene Achse und die Kamera ist an, dass mir ganz schwindelig wird, während ich mit dir spreche. Hast du Lust, die Kamera auszumachen?
Achso, ich wusste gar nicht, dass die noch an ist. Entschuldigung, ich laufe hier rum.
Ja, weil kein Problem. Mir ist ganz schwindelig geworden gerade.
Ja, das liegt daran, dass ich immer gucke, ob andere Hunde kommen. Entschuldigung.
Jetzt wieder zurück in die Wirklichkeit von dir jetzt. Also ja. Du warst jetzt für 5 Minuten oder für 10 Minuten in diesem Bunker ja. Und dann kam sofort die Entwarnung wieder und ihr dürft wieder raus.
Na, im Moment habe ich gar keine Entwarnung, ehrlich gesagt, bekommen, weil das Internet, wir haben unten nur so ein städtisches, kostenloses Wi-Fi. Und das ist aber dadurch offensichtlich, weil es gerade so wahnsinnig intensiv genutzt wird, ein bisschen überfordert. Und dann bin ich nur mitgelaufen, weil andere jetzt den Bunker verlassen haben. Genau, und dann kommt die Meldung so, ihr dürft wieder raus, aber bitte bleibt in der Nähe vom Bunker. Und das bin ich jetzt halt auch.
Hat die Regierung, auch wenn sie, du hast vorher in dem ersten Gespräch gesagt, dass es so eine Art Zensur gibt, eine Militärzensur, mal so angedeutet, wie lange das jetzt alles noch so gehen soll? Oder richtest du dich jetzt ein auf 14 Tage alle 20 Minuten in den Bunker gehen?
Nee, ich richte mich erstmal nur darauf ein, erstmal zu gucken, wie diese Nacht abläuft, was wir für Meldungen eigentlich kriegen. Das muss man ja auch mit bedenken und das ist auch nochmal so ein ganz entscheidender Punkt. Israel hat heute Morgen den Iran angegriffen, koordiniert mit den USA. Das heißt, die sind diejenigen, die sich irgendein Ziel vorgenommen haben und wir wissen ja nicht, inwieweit sie zum Beispiel dieses Ziel erreichen und wie sich das dann abzeichnet. Also gibt es irgendwelche Erfolge zu verkünden morgen früh und dann sagt man, okay, mit dem Stand kann man nochmal weiter verhandeln, lässt man das den USA nochmal zu. Die offizielle Ankündigung war, dass Marco Rubio, ich bin jetzt ein bisschen lange wach.
Das ist voll okay. Du darfst
am Montag nochmal nach Israel kommen soll und wenn er das wirklich vorhaben sollte, haben, glaube ich, viele gedacht, okay, bis zum Wochenende vielleicht machen sie, wie gesagt, was Kleines und dann wird nochmal verhandelt. Und das war jetzt nichts Kleines, aber es kann ja trotzdem sein, dass irgendwelche Ziele erreicht wurden. Und ansonsten greift, wenn sich jetzt das Regime wirklich weiterhin heftiger wehrt, als erwartet wurde und es länger geht, gibt es ja so eine Binse in der Konfliktforschung, die sagt, so Kriege enden entweder schnell oder sie enden gar nicht. Und da waren wir, glaube ich, damals nach den 12 Tagen, dann, glaube ich, waren viele einfach froh, dass es jetzt, dass es nicht länger gedauert hat. Und dann ist es, wenn es jetzt sozusagen, je nachdem, wie der nächste Tag abläuft, guckt man dann, okay, das könnte jetzt eine Woche gehen. Und danach denkt man einfach, okay, hoffentlich ist es bald vorbei. Und darauf richtet man sich ein bisschen ein. Genau.
Wie ist denn der Rückhalt für solche Aktionen innerhalb des Volks? Also innerhalb wirklich, sagt man, das ist jetzt der richtige Schritt. Israel hat jetzt nach Gaza schon wieder die Kraft oder die Energie, ein anderes Land anzugreifen? Beziehungsweise, das darf man nicht vergleichen miteinander, das nehme ich zurück, diese Frage. Ich lasse mich das anders stellen. Nach dem Krieg in Gaza, ist dieses israelische Militär überhaupt bereit jetzt für diesen, für Iran? Und hat das Volk überhaupt die Kraft jetzt zu sagen, okay, wir gehen da jetzt mit, dass Netanyahu den nächsten Krieg führt?
Ich glaube, da gibt es ja immer so zwei Vorstellungen von. Ich glaube schon, man denkt vielleicht am Anfang, ja, wenn man so viel Krieg erlebt hat, dann braucht man erstmal eine Pause. Und gleichzeitig kann man ja auch sagen, okay, wenn sie jetzt schon mal sowieso seit 2 Jahren nur Krieg haben, jetzt sind sie wenigstens drauf eingestellt. Und das Ziel, das erklärte Ziel, muss man ganz klar sagen, nicht das, dass ich das abschätzen könnte. Aber das erklärte Ziel ist ja wirklich, das iranische Regime insofern zu schwächen, dass es dann keine weiteren Kriege gäbe oder geben sollte. Und dann ist ja quasi das Szenario eher zu sagen, das machen wir jetzt noch und dann ist Ruhe. Dann kann der Iran noch nicht mehr, das iranische Regime nicht mehr seine Proxys losschicken, wie die Hamas, wie die Hisbollah, wie die Houthis im Jemen, die dann für neue Eskalationen sozusagen oder Provokationen sorgen oder aber zumindest dort involviert sind. Das ist so, glaube ich, die eine Erklärung, die gegeben wird. Auf jeden Fall ist es so, dass Umfragen zufolge die Mehrheit der Israelis grundsätzlich dahinter steht. Es gab es gab eine Umfrage, da waren die Israelis gespalten über die Frage, sollte Israel bei den Angriffen schon dabei sein oder erst dann sozusagen den Iran angreifen, wenn der Israel angreift. Da gab es ein bisschen eine Unentschiedenheit in der ersten Umfrage, aber dann gab es noch mal eine andere, in der es eben eine überwiegende Mehrheit gab. Und das liegt vor allen Dingen daran, dass bei den Gesprächen zwischen den USA und dem iranischen Regime, das iranische Regime darauf bestanden hat, nicht über sein Programm für den Bau ballistischer Raketen zu sprechen. Und das ist nicht im Israels Sinne, weil womit greift der Iran Israel an? Mit ballistischen Raketen. Und ich glaube, so hat man noch mal eine größere Mehrheit auch bekommen in der Öffentlichkeit. Und das ist wirklich ja auch, das ist nicht objektiv und das ist nicht vollständig, aber das ist, glaube ich, auch das, was viele Israelis so mitbekommen, ist eben, dass es im Iran Menschen gibt, die das auch wollten, dass jemand von außen eingreift. Es gibt Verbindungen zwischen Iranern und Israelis. Klammer auf, Iraner, die gegen Israel sind, werden nicht mit Israelis in Verbindung treten. Ne? Da ist schon mal so ein blinder Fleck. Das hat mir auch ein Interviewpartner, genau der, dessen Haus bombardiert wurde im letzten Krieg, der meinte, das sei halt schon, es falle ihm jetzt selber auf, dass sie halt für die Palästinenser haben sie halt keinen Platz in ihrem Herzen, aber für die Menschen im Iran halt schon, also die Menschen in Israel. Und dass es ein ganz anderer Krieg sei, dass man irgendwie hoffe, dass es das Regime treffe und nicht die Menschen dort. Also er meinte halt auch bei den Palästinensern, denkt man gar nicht so weit. Da ist man eher so im Schutzmodus, im Angstmodus bei Gaza. Und hat sozusagen, da gibt es diese Ebene nicht, dass man sich so sehr Gedanken macht darüber, wie geht es den Menschen auf der anderen Seite. Da fehlt die Empathie. Aber bei den Iranern gibt es eben diese Empathie. Man macht sich Sorgen und das ist halt für viele Israelis sozusagen eine ungewohnte neue Kriegssituation halt auch sei.
Ich finde das, was du gerade gesagt hast, sehr interessant. Kurze Exkursionsfrage. Ich weiß nicht, ob du die beantworten kannst. Glaubst du, das hat was damit zu tun, dass dieser arabische Rassismus stärker wirkt als der Rassismus gegenüber Persern? Kann das ein Grund dafür sein?
Da spielen viele Sachen mit rein. Also das ist, glaube ich, so layered. Das spielt mit rein, aber ganz ad hoc ist es natürlich die Tatsache, dass die Hamas Israel am 7. Oktober überfallen hat und dann, dass es diese ganzen Berichte gab über zweite, dritte Wellen, in der dann Menschen, sozusagen normale Menschen aus Gaza kamen und geplündert haben. Und das ist auf jeden Fall halt das, was in Israel ganz viel berichtet wurde. Und oder dass es Berichte gab, dass Leute sozusagen aus Gaza, die vorher in den Kibbuzim gearbeitet haben, dass die Informationen weitergegeben haben. Also da ist einfach, glaube ich, für viele Israelis am Ende vielleicht eine Illusion kaputt gegangen, dass man dachte, wenn wir nett sind, wenn wir freundlich sind, dann passiert uns nichts und dann sind sie auch nett. Und da schwingt zum Beispiel schon mal so ein Rassismus ja eigentlich mit drin in diesem Gedanken. Tom Khaled Würdemann, der hat mal eine ganz tolle Analyse dazu bei der Zeit geschrieben, dass es bei Israelis und Palästinensern eben auch so um gegenseitige Feindbilder geht, also wie Rassismus auf Antisemitismus trifft und so weiter. Und das muss man schon mitbedenken. Und diese Art von Ebenen gibt es eben zwischen Israelis und Iranern nicht.
Gibt es so eine Art Zweifel am Erfolg einer dieser Missionen? Weil ich habe heute früh im ersten Überblick für Patreon, da haben wir, machen wir so eine Art, nur so ein Update, was ist gerade passiert. Und da haben wir kurz gesprochen, Martin Lautwein und ich, darüber, dass Gaza ja im Kern keine erfolgreiche kriegerische Mission Israels war, weil die Hamas ja noch existiert. Die Hezbollah existiert ja noch. Also gibt es dieses... Die Überlegung, ja, denn das Regime wird es danach auch noch geben. Das schaffen sie gar nicht, weil man solche, weil man eben Diktaturen oder terroristische Strukturen gar nicht mit einem konventionellen Krieg besiegen kann.
Du hast mich ja vorhin gefragt, ob die Israelis sagen, warum muss das jetzt nochmal sein? Und viele Israelis haben, glaube ich, schon mitbekommen, dass es eine Art Momentum gab seit den Protesten, durch die Proteste im Iran, durch diese Massenproteste und auch wie brutal die niedergeschlagen wurden und wie viele Menschen dort ermordet wurden und getötet wurden vom Regime, weil sie protestiert haben. Und ich glaube schon, dass die Denke, die israelische Denke eher so weit geht, okay, jetzt ist ein Momentum, man kann es ja nur versuchen. Und man nicht im Sinne sagt, okay, da hat es nicht so geklappt oder da hat es nicht so geklappt, sondern eher so auf die Gegenwart, auf diesen Moment fokussiert. Und mit Blick auf die Hezbollah im Libanon, die ist ja sehr stark geschwächt. Das wurde auf jeden Fall hier eher als, als Erfolg gefeiert. Sie ist nicht weg, das stimmt, aber... Sie ist deutlich, deutlich geschwächter. Und die Hamas ist auch noch da, das stimmt. Aber, und das muss man ja auch wirklich ganz kritisch sagen, der Gazastreifen ist ja im Prinzip wie geteilt, ne? Also es gibt diese gelbe Linie im Gazastreifen. Israels Armee kontrolliert weiterhin über 50% dieses Gebiets. Der Gazastreifen liegt in kompletter Schutt und Asche. Wir haben von der israelischen Armee mittlerweile sogar bestätigte Zahlen von bis zu 70.000 getöteten Palästinensern, viele Zivilisten. Wir haben Zahlen vom Max-Planck-Institut, die irgendwie sagen, es könnten bis zu 100.000 Menschen getötet worden sein oder gestorben sein in diesem Krieg. Also im Sinne von, es ist vielleicht nicht... Wie soll denn ein Sieg in so einem Krieg sowieso aussehen? Das muss man eh nochmal definieren. Aber der Gazastreifen ist ja wahnsinnig geschwächt. Selbst wenn die Hamas noch existiert, sind die Menschen im Gazastreifen ja vollständig am Boden. Und auch die Menschen im Westjordanland sind wahnsinnig geschwächt worden in den vergangenen 2 Jahren. Also von daher ist es aus israelischer Sicht, und ich finde, das klingt wirklich hart und das finde ich auch als Korrespondentin dann schwer zu sagen, aber auf jeden Fall, wenn jetzt wieder, hier sind ja Wahlen dieses Jahr, das muss man auch nochmal erwähnen, wenn Netanyahu, der amtierende Ministerpräsident, Wahlkampf macht, wird er das als Erfolg alles auszeichnen oder ausweisen.
Ich finde es sowieso interessant. Wir beide haben ja in den häufigen Folgen, die wir letztes Jahr gemacht haben, ganz oft darüber diskutiert, wie lange hält sich Netanyahu noch? Und irgendwie auf mich scheint es so, also es ist diese große Kritik, die es global, also international an ihm gab, die es natürlich immer noch gibt an ihm und seinem rechtsextremen Apparat, der da diese Regierung bildet, diese unmenschliche Kriegsführung, die dieser Mann betreibt. Also du merkst, ich habe gerade Schwierigkeiten, das richtig, wie man das ausdrückt, weil es ja auch nicht einfach ist, das richtig auszudrücken. Aber jetzt scheint es so, dass er unangreifbar ist. Also das ist, wirkt irgendwie so, er kann weitermachen und man kann es ganz subjektiv und fühlen auch, wie man es als Erfolg für ihn umdeuten kann.
Ja, ich finde auch, dass es halt in dem Moment war es natürlich einfach auch eine gute Gelegenheit für ihn, die sich ergeben hat dadurch, dass es sozusagen im Iran wirklich zu diesen massiven Protesten kam. Wir erinnern uns im Juni bei dem ersten israelischen Angriffen, die dann den Zwölfteilkrieg sozusagen zum Zwölfteilkrieg geführt haben, hat ja Netanyahu noch davon gesprochen, dass er einen Regime Change im Iran möchte. Im Moment, bis heute, haben wir sehr wenig von ihm überhaupt gehört. Zum Thema Iran. Er hat sich generell seit Wochen fast überhaupt nicht mehr geäußert zu Dingen. Er ist einfach relativ still geworden. Das ist so seine neue Strategie.
Und einfach schweigen.
Einfach schweigen. Einfach weg, also nicht so viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Geht auch schlecht, weil ja Trump sowieso jeden Tag seine Ansagen ändert und dann dagegen irgendwelche Ansagen zu machen oder irgendwie brüderliche Solidarität zu vermitteln, die dann vielleicht von Trump in der nächsten volatilen Aussage gebrochen wird, kann natürlich beschämend sein. Und deswegen, glaube ich, schweigt er einfach seit relativ langer Zeit. Und eben auch, weil er natürlich sehr im Land auch in der Kritik steht eigentlich. Und dadurch, dass er einfach keine Aufmerksamkeit mehr auf sich gezogen hat,
Wie sehen denn, so, ich würde jetzt mal sagen, die Israelis wie du und ich, Wir sind bei zweiter keine Israelis, aber so progressive, liberale Menschen. Wie sehen die diese Partnerschaft zwischen Netanyahu und Trump?
Pragmatisch.
Ach, wirklich, ja?
Ja, aber schon auch, es fällt schon stark auf, dass das MAGA-Team diese immer stärkeren, auch also antisemitischen Tendenzen sichtbar zeigt. Sie waren ja immer da, das wusste man. Sie zeigen sie eben stärker. Jetzt gab es ja Tucker Carlson, der hier in Israel kurz war, der da ja ganz doll auf die 12 schlägt. Das fällt schon auf. Man merkt schon, dass es sehr gefährlich ist. Aber am Ende geht es halt um so Fragen wie, jetzt hat Israel den Iran erneut angegriffen, aber es passiert halt zu einem Zeitpunkt, wo irgendwie der größte Flugzeugträger der Welt im Hafen von Haifa irgendwo liegt, den die USA geschickt haben zum Schutz.
Guckst du dir den an?
Wenn ich irgendwann mal hier wieder rauskomme aus dem Bunker, der ist gestern erst angekommen. Und ich glaube nicht, dass wir den sehen können. Also ich hoffe es nicht, dass wir den sehen können, weil das ist ja ein Angriffsziel.
Ja.
Genau.
Irgendwie scheint es für mich aber auch so, dass dieser Krieg so gar keine, also es gibt so keine Gewinner mehr. Diese Kriege sind so, also so, weißt du, so, das Ansehen Israels weltweit massiv geschädigt, Antisemitismus extrem weit wieder gestiegen, Jüdinnen und Juden global unter großer Gefahr, wenn man seiner Religion folgt, Iran, Bevölkerung, oder der wird vom Regime auf offener Straße getötet und erschossen. Es ist so, das wirkt so auswegslos gerade. Es fällt mir so ganz schwer, mit dir darüber zu reden und irgendwie wie so ein Fazit zu ziehen. Weißt du, wenn du in der Ukraine guckst, da würdest du sagen, okay, irgendwie Russland wird zurückgedrängt, der Ukraine geht's besser, Friedensverhandlungen laufen, es wird kein großes Land abgedrückt werden müssen, wäre super. Aber jetzt bei diesem Krieg könnte ich dir gar nicht sagen, so, ja, wer gewinnt denn jetzt hier?
Ja,
so viele Opfer.
Das stimmt. Also ich verstehe grundsätzlich deinen Punkt, weil wir ja halt, also dein Bild funktioniert, weil man ja sozusagen sagt, die Ukraine, da steht Europa dahinter und das sind die Guten. Und wenn man Russland zurückdrängt und irgendwas erzeugt, dann hat man zumindest so einen Teilsieg wieder für die gute Seite. Und hier weißt du halt irgendwie, okay, die Menschen im Iran wollen vielleicht teilweise oder freuen sich, wenn von außen jetzt eine Intervention erfolgt, auch wenn sie wissen, dass das vielleicht jetzt nicht unbedingt die Menschen, die von außen angreifen, mit den besten humanistischen Interessen angreifen, sondern eben mit ihren eigenen Zielen und Motivationen. Und nichtsdestotrotz ist, glaube ich, halt ist eine dieser 2026 Realität, in der wir leben, ist, dass es halt, dass man noch enger sich fassen muss, worauf guckt man und was sind eigentlich Prognosen, die man stellen kann. Oder aber muss man sich noch mehr vielleicht wirklich darauf konzentrieren, zu analysieren, was gerade passiert ist. So, weißt du? Also anstatt zu sagen, wozu führt das alles, erstmal wirklich noch mehr innezuhalten, was passiert hier gerade. Und was hier gerade passiert, ist, dass ein Szenario eingetreten ist, von dem viele wirklich gedacht haben, dass es nicht passiert, weil es zu radikal ist.
Ja. Ist es eine Eskalation oder ist es ein Schritt?
Nein, das ist eine Eskalation. Also, was heißt, das ist eine Eskalation? Ich weiß gar nicht, ob ich den Begriff... Wir haben eine von den USA und Israel zusammen koordinierte Angriff auf eins der stärksten Regime der Welt. Bisher. Auf einen der Player im Nahen Osten, die am einflussreichsten waren.
Das Interessante ist, dass man das einfach auch so jetzt mal nicht als Blick, ich gucke jetzt mal nicht als Journalist auf diesen Konflikt, sondern ich gucke jetzt mal als jemand, der Nachrichten liest auf diesen Konflikt. Und man hätte eigentlich gedacht, der Iran ist mega schwach. Die Aufstände in diesem Land, diese Aufstände mit Tausenden von Menschen, die wissen, es ist lebensgefährlich, jetzt auf die Straße zu gehen. Die Demonstrationen weltweit mit Hunderttausenden. Man denkt dann, das Regime hebt die Hände und sagt, okay, wir geben auf. Uns will ja keiner mehr. Aber dem ist nicht so.
Nee, dem ist nicht so. Das ist aber eben auch, weil es das iranische Regime ist. Und deswegen hat man es halt auch nicht angegriffen. Weil man, glaube ich, weil schon viele gesagt haben, dieses Regime kann viel mehr, als es manchmal zeigt. Und wenn es wirklich so angegriffen wird, wie es jetzt angegriffen wurde, dann geht es in den Existenzkampf. Und dann stirbt es lieber ein Märtyrertod, als sich klein beizugeben.
Habt ihr Angst vor Atomwaffen in Tel Aviv?
Nee, darüber habe ich heute noch nicht, versuche ich nicht nachzudenken. Aber es gibt einen guten Film, den ich dazu empfehlen kann. The House of Dynamite.
Ah
Da
ja.
kommt derselbe extreme Alarm vor, den wir hier auch heute haben. Das ist dieser
House of Dynamite,
Kreischalarm. Ja.
liebe Hörerinnen und Hörer, ein House of Dynamite, ein Film, der mich auch sehr bewegt hat. Bitte heute Abend nicht mehr gucken. Danach schläft man nicht mehr, weil man da, ich habe diesen Film geguckt und ich habe geschwitzt. Weil
Ja,
dieser Film ist
deswegen.
so aufreibend. Das ist, Steffi, vielen Dank.
Ja.
Wir bleiben in Kontakt.
Das machen wir. Ich wollte
Und
dir gerade noch irgendwas anderes empfehlen, aber das habe ich tatsächlich vergessen gerade. Ach so, die Serie Teheran auf Apple TV. Da sieht man nämlich, wie gut das iranische Regime eigentlich vorbereitet ist und informiert ist.
ist die
Also,
Serie, kann man die gucken? Und
ja.
okay, das ist also nicht unrealistisch, wie man so
Doch,
schön
also
sagt.
viele sagen, es ist unrealistisch, aber unterhaltsam. Aber ich glaube, was schon realistisch ist, dass nicht nur die israelische Seite sehr viel über die iranische Seite weiß, sondern dass auch die iranische Seite sehr viel über die israelische Seite weiß. Und das sieht man in der Serie ganz gut.
Ich finde es das toll, dass unser Gespräch zwischen dem sehr friedlichen Brandenburg und dem überhaupt nicht friedlichen Tel Aviv mit zwei Kulturtipps endet. Finde ich total super.
Ja, gerne. Ich würde jetzt auch gerne wieder hochgehen und einfach ein bisschen Teheran gucken oder so, aber ja. Oder in
Dann
Brandenburg sein, das wäre schon schön.
es war halt wunderbar hier, aber ich höre davon, erzähle ich dir nicht. So, ich drücke jetzt auf Stopp. Vielen Dank fürs Gespräch.
Ich danke dir, Thilo. Bis bald.